Wir lesen heute die Verse 23 bis 30 aus dem 22. Kapitel der Apostelgeschichte unter dem Thema geprüfte Worte und Wege. Ich lese mal den Vers 22 mit. Das war der Abschluss nach der Rede des Apostel Paulus vor dem Volk der Juden. Sie hörten ihn aber bis zu diesem Wort. Dann erhoben sie ihre Stimme und riefen: Hinweg mit diesem von der Erde, denn er darf nicht mehr leben. Als sie aber schrien und ihre Kleider abwarfen und Staub in die Luft wirbelten, befahl der Oberst, ihn in die Burg zu führen und sagte, dass man ihn geißeln und verhören sollte, um zu erfahren, aus welchem Grund sie so gegen ihn schrien. Als man ihn aber zum Geißeln festband, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand: Ist es erlaubt, bei euch einen Menschen, der römischer Bürger ist, ohne Urteil zu geißeln? Als das der Hauptmann hörte, ging er zu dem Oberst und berichtete ihm und sprach: Was willst du tun? Dieser Mensch ist römischer Bürger. Da kam der Oberst zu ihm und fragte ihn: Sage mir, bist du römischer Bürger? Er aber sprach: Ja. Da sagte der Oberst: Ich habe dies Bürgerrecht für viel Geld erworben. Paulus aber sprach: Ich bin schon als römischer Bürger geboren. Da ließen sogleich von ihm ab, die ihn verhören sollten. Und der Oberst fürchtete sich, als er vernahm, dass es ein römischer Bürger war, den er hatte festbinden lassen. Und am nächsten Tag wollte er genau erkunden, warum Paulus von den Juden verklagt wurde. Er ließ ihn von den Ketten lösen und befahl den hohen Priestern und dem ganzen Hohen Rat, zusammenzukommen, und führte Paulus hinab und stellte ihn vor sie. Es ist ja schon eine tragische Geschichte, die wir hier in den letzten Bibelstunden betrachten mussten. Dass die Liebe in dem Herzen des Apostel Paulus ihn zu seinem Volk trieb und er schmählich abgelehnt wurde. Ja, er sogar in Ketten gelegt werden musste. Und wie wir es gerade gelesen haben, sollte er gegeißelt werden und verhört werden. Ja, er wurde geschmäht. Obwohl er nur eigentlich das Gute tun wollte, er wollte das Evangelium verkündigen, er wollte sagen, Jesus ist der Christus, der, auf den wir warten, schon lange warten. Aber es war nicht sein Auftrag. Und so geschieht es immer wieder an allen Orten, wo Menschen in guter Meinung etwas tun und sagen, wenn sie keinen Auftrag für diesen Ort haben. Es wird abgelehnt. Sie werden abgedrängt. Aber da, wo der Herr die Herzen öffnet und die Türen öffnet, da kann man reden, da kann man die frohe Botschaft weitergeben und sie wird angenommen. Wir lernen aus diesem Text, große Männer in der Heiligen Schrift sind uns ja zum Segen gesetzt. Wir lernen von ihnen, wie sie nahe mit Gott lebten und somit Segen empfingen. Wir lernen aber auch von ihnen, wie es sich verhält, wenn noch ihre menschliche Natur in den Vordergrund tritt. An solchen Stellen werden für uns Warnsignale aufgerichtet. Wir merken, dass noch Begrenzungen im Leben der Gläubigen vorhanden sind, auch in unserem Leben. Und diese Begrenzungen, das heißt, die Wünsche des natürlichen Menschen sollen nicht in den Vordergrund treten. Der Apostel Paulus hat es ja an die Gemeinde zu Philippi auch so geschrieben. Er klagte eigentlich ein Stück über sich und über seine Menschlichkeit, die leider immer zum Zuge wieder kam, schon als er mit Barnabas in Streit verfiel. So scharf aneinander kam, dass sie auseinander gingen. Und da sagt er hier in Philipper 3, Vers 10, ich möchte Jesus erkennen. Ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Ich möchte die Gemeinschaft seiner Leiden erleben und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich auch dem Leben der Auferstehung ähnlich werde. Und dann in Vers 12, nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Also er wollte sagen, da kommt mein natürliches Wesen immer noch mit dazwischen. Nicht, dass ich es schon so ergriffen habe oder vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Also wir lernen auch als Gemeinde die Schwierigkeiten im Leben eines Christen kennen. Die Schwierigkeiten, die sich aufbauen in der Persönlichkeit des Einzelnen, in dem Geprägtsein des natürlichen Menschen durch das Naturell, durch die negativen Eigenschaften, die wir von Natur aus haben, durch die Umstände, in denen wir leben. Wir können das also auch immer wieder im Straßenverkehr sehen. Ich brauchte diesmal viel mehr Zeit als sonst, um hierher zu kommen. Wenn es nicht so klappt im Straßenverkehr, wie man sich das vorstellt, kommen Aggressionen hoch. Die Leute beschimpfen sich, ja, oder fahren sogar gegeneinander und regen sich auf. Vorher sind sie wie Lämmer. Man merkt gar nicht, dass sie eine andere Natur noch besitzen. Aber in solchen Situationen kommt das menschliche Wesen, das ja nicht gut ist, immer wieder zum Vorschein. Der Apostel Paulus erlebte die Ablehnung von Juden in Jerusalem, wie auch einst Jesus die Ablehnung in Jerusalem erlebte. Denn die Ablehnung, die hier sich offenbar machte, war ja keine menschliche Art, sondern es ist eine Ablehnung vom Geist der Finsternis. Die Ablehnung der Christen in dieser Welt ist deshalb vorhanden, nicht weil sie schlechtere Menschen als andere sind, sondern weil sie den Namen Jesu als den Alleinseligmachenden bekennen und das Heil der Seele in Jesus Christus anpreisen. Und das gefällt dem Widersacher nicht. Und darum bekämpft er natürlich die Christen. Er lehnt sie ab. Er stellt sie in die Ecke als Fundamentalisten. Das ist ja heute ein gängiger Begriff. Wenn jemand noch an die Bibel glaubt, wie sie ist, an die ganze Heilige Schrift, dann ist er ein Fundamentalist und wird gleichgesetzt eigentlich mit einem Menschen, der militant wirkt, der anderen Schaden zufügen will. Der Geist dieser Welt will nicht wahrhaben oder will nicht gestatten, dass es gesagt wird, dass durch das Blut Jesu Christi allein Sündenvergebung und Freiheit vom ewigen Tod gegeben ist. In Epheser 1, Vers 7 lesen wir ja diese Tatsache, dass das Blut des Lammes, Jesu Christi, allein die Vollmacht hat, Menschen zu befreien. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Und in Kapitel 2, Vers 11, darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Durch das Blut Christi, durch Golgatha. Er ist unser Friede. Und in Hebräer 10, Vers 14 steht ja, mit diesem einen Opfer hat Jesus Christus vollendet in Ewigkeit, die an ihn glauben. Diese Botschaft muss natürlich vom Geist der Finsternis bekämpft werden. Und in Johannes 15, 21 sagte ja Jesus zu den Jüngern, das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. So sagt der Herr. Hier liegt also der Grund für Verfolgung, für Verleumdung und Ablehnung der Christen. Doch in dem Maße, und das müssen wir uns auch sagen, des Leidens in dieser Welt, empfangen wir auch Kraft und Segen, um beständig bleiben zu können. Kraft und Segen vom Herrn. Das bezeugte der Apostel auch später an die Korinther. In 2. Korinther 6 will ich das mal lesen. Er stellte Leiden und Segen gegenüber. Ab Vers 9 sagt er, wir sind die Unbekannten und doch bekannt. Wir werden geachtet wie Unbekannte, was sind das für Leute, und doch bekannt bestätigt. Als Sterbende und siehe, wir leben. Also es ist genau der Gegensatz von dem, was an Trübsal auf den Christen zukommt. Die Gezüchtigten und doch nicht getötet. Die Traurigen, aber allezeit fröhlich. Als die Armen, aber die doch viele reich machen. Als die nichts haben und doch alles haben. Das ist also das, was ein Kind Gottes begleitet in dieser Welt. Anfechtungen sind da, weil wir das Evangelium in Jesus Christus allein verkünden. Und das Wort allein ist dabei vielfältig zu unterstreichen, weil es kein Heil der Seele außer in Jesus Christus gibt. Allerdings, unsere Wege, unsere Worte werden immer wieder überprüft und auf den Prüfstand gestellt. Paulus geriet nach seiner Verteidigungsrede, die er zuvor hielt, wer er doch ist, wo er gelernt hat, was er studiert hat und dass er doch zum Volk Israel gehört. Er redete immer von sich und seinen Gaben, die er hat nach dieser Verteidigungsrede vor dem Volk, wegen seines Zeugnisses unter den Heiden und warum er unter den Nationen sagt zu den Juden, sie sollen sich nicht mehr beschneiden lassen, geriet er unter große Nöte und Demütigungen. Er wurde geschlagen, er wurde sogar in die Hände der Gottlosen gegeben, die Römer mussten ihn auflesen und mussten ihn bewahren vor dem Tod. Das ist sehr unangenehm, nicht? In einer Bibelstelle heißt es, ihr wandelt so, dass ihr die, die draußen sind, nicht braucht. Dass ihr nicht abhängig werdet von denen, die nicht glauben. Und das ist schon eine Tragik gewesen, dass plötzlich Paulus abhängig war von den Ungläubigen, dass sie ihn bewahren mussten vor denen, die an Gott glauben. Das kann uns auch passieren. Wir sollen also nicht abhängig sein von denen, die Jesus nicht folgen. Er wurde also gebunden von den Römern. Er sollte sogar ausgepeitscht werden und verhört werden, um herauszufinden, warum dieser Aufruhr gegen ihn veranstaltet wird. Paulus, der ja nun selber vor seiner Damaskusstunde in Selbstgerechtigkeit ein Verfolger der Gemeinde Jesu war, sollte nun erfahren, was Leiden Jesu und Leiden um Jesu willen bedeuten. In Apostelgeschichte 9, Vers 16, kurz vor seiner Berufung, der Ananias, der wollte ja nicht zu ihm gehen, weil er so Schreckliches von ihm gehört hatte, sagte aber der Herr, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Das gehört einfach zusammen. Gerade zu Jerusalem, wo der Herr Unrecht litt, selber Unrecht litt von Juden und Heiden, sollte Paulus die Leiden Christi auch erfahren. Gerade zu Jerusalem, wo Stephanus, der erste Zeuge, gesteinigt worden ist, da sollte auch Paulus merken, wie es sich verhält, wenn man in dieser Welt vorangehen möchte, um das Gnadenzeugnis Gottes weiterzugeben. Jesus Christus wurde ja zu Jerusalem zunächst in die Hände der Juden, der Obersten, gegeben. Er kam in die Hände der Schriftgelehrten und Ältesten, Matthäus 26, Vers 57. Von denen wurde er dann auch in die Hände der Heiden gegeben, in die Hände des Pilatus, Kapitel 27, 1 bis 2 und 26 im Matthäus-Evangelium. Und wiederum durch die Heiden, durch Pilatus, zurück vor die Obersten des Volkes und vor das Volk mit der Frage, was hat er getan? Matthäus 27, 22 bis 23. Gleichfalls erging es auch Paulus. Er kam in die Hände der Juden zunächst und dann geriet er in die Hände der Heiden. Die römischen Soldaten mussten ihn aufnehmen. Und von dort aus sollte er wieder vor die Obersten und dem jüdischen Volk gestellt werden. Genau der gleiche Werdegang. Als Jesus durch die Römer, durch Pilatus gegeißelt wurde und der Geißelung überantwortet werden sollte, berief er sich aber nicht auf die himmlische Heimat, indem er hätte sagen können, ihr Römer, fürchtet doch auch die Götter und ich bin zu Hause in der Bürgerschaft Gottes. Das tat er nicht, sondern wie es Jesaja 53, Vers 7 auch steht, als er gemartert ward, litt er doch willig und er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er weigerte sich nicht, gegeißelt zu werden. Als Paulus aber nun Schlägen ausgesetzt werden sollte, berief er sich auf sein Römertum. Ich bin Römer, damit er nicht gegeißelt wird. Und er wollte daraus befreit sein. Obwohl er ja noch im Kapitel zuvor, Kapitel 21, Vers 13, zu Philippus und dieser anwesenden Gemeinde in Caesarea sagte, ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben zu Jerusalem, um des Namens willen des Herrn Jesu, suchte er doch die Gelegenheit, dieser Konsequenz aus dem Wege zu gehen. Das beobachten wir einfach auf diese menschliche Seite, die immer wieder hervorkommt. Was sagen wir und was dulden wir? Ja, ich will sogar sterben. So? Ja, jetzt bin ich aber römisch. Willst du mich schlagen? Ein Römer darfst du nicht schlagen. Nicht, dass wir als Kinder Gottes die Freiheit hätten, dass wir sie nicht hätten, woanders hinzugehen. Jesus sagt auch in Matthäus 10, 23, wo die Jünger ausgesandt worden sind, wenn man euch in der einen Stadt nicht will und verfolgt, geht in die andere. Das ist euch erlaubt, ja? Geht in die andere, und zwar aus dem Grunde, weil man euch in der Stadt nicht hören will. Aber bekennt euch zu euren Worten. In Lukas 9, sagt der Herr auch zu denen, die mit ihren Worten sehr schnell vorne an waren, zum Beispiel in Vers 57, als sie auf dem Wege waren, da kam einer und sprach zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sagt, überleg deine Worte, was sagst du da? Willst du das wirklich? Die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Willst du das wirklich, was du da eben gesagt hast? Also menschlich sind wir manchmal mit unseren Worten sehr schnell vorne weg. Paulus hat auch gesagt, ja, ich nicht nur gebunden, ich will auch sterben. Und plötzlich, ich bin ein Römer, willst du mich schlagen? Verstehen wir diese Diskrepanz zwischen dem geistlichen Leben und auch dem menschlichen Leben? Und dann kamen ja hier im Lukas 9 noch zwei andere, nicht, die immer ein Aber hatten und das wollen wir und jenes wollen wir. Also immer die menschliche Natur will noch was gegen die Nachfolge Jesu setzen. Ich will dir folgen, aber ich möchte noch das und so, das liegt mir so am Herzen. Und der Herr sagt, nein, wenn du mir folgen willst, dann folge mir gleich. Petrus versprach es ja auch, als Jesus sagt, ihr werdet euch alle ärgern an mir, in Matthäus 26, 35, sagte er, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich will dich nicht verleugnen. Wenn ich mit dir sterbe, ja, prüfe deine Worte, sagten die anderen auch, so steht geschrieben. Die anderen haben das auch gesagt. Petrus war da nicht allein. Er war immer der Vorreiter, die anderen haben sich angeschlossen. Ja, wir auch nicht. Und wenn wir mit dir sterben möchten, sollen, dann werden wir doch dich nicht verleugnen. Prüfet eure Worte. Jesus sagt, du wirst mich verleugnen. Du wirst mich verleugnen. Und so lesen wir es ja dann auch in Matthäus 26, Vers 69. So ganz einfache Situationen sind da eingetreten. Ganz einfache, schlichte, wo es eigentlich gar keinen Grund gab, zu Jesus zu verleugnen. Und doch kam die menschliche Natur dort mehr zum Tragen. Da heißt es hier, Matthäus 26, Vers 69, Petrus saß draußen im Hof, nachdem ja Jesus nun schon vor den Hohen Rat geführt worden war. Da trat eine einfache Magd zu ihm und sagte, du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Nein, sagte er, ich weiß nicht, was du sagst. Als er hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die dabei standen, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete wieder und schwor dazu, ich kenne den Menschen nicht. Ganz einfache Situationen. Und nach einer kleinen Weile trat hinzu, die da standen und sprachen zu Petrus, wahrlich, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich sogar zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und dann krähte der Hahn, so wie es Jesus angekündigt hat. Wir merken also, dass da Kräfte noch in uns auch als Kinder Gottes, als Christen arbeiten können, die unsere Worte Lügen strafen. Das, was wir sagen, das halten wir nicht, wenn wir uns auf uns verlassen. Nur wenn wir uns auf den Herrn ganz verlassen und auf seinen Wegen gehen, dann werden wir gestärkt im Glauben. Und wir brauchen nicht abzuweichen von dem Wege. Wir wissen ja, Paulus war jetzt nicht am richtigen Ort. Und dadurch hatte er auch nicht diese Vollmacht an diesem Ort und musste sich irgendwie herauswinden, ich bin römisch, willst du mich schlagen? Obwohl er mit dem Heidentum, mit den Römern ja gar nichts zu tun haben wollte. Aber in dem Falle war es dann vielleicht dann schon nützlich. Im Prediger 5 steht nämlich Folgendes auch, wo Gott sagt, pass auf, was du redest. Prüfe deine Rede, sei nicht so schnell mit deinen Worten, nicht? Das haben wir im Neuen Testament auch, sei nicht so schnell mit dem Reden, langsam mit dem Reden und noch langsamer zum Zorn. Stille sein ist da manchmal besser. Da heißt es hier, Kapitel 5 im Buch Prediger, sei nicht schnell mit deinem Munde und lass dein Herz nicht eilen, etwas zu reden vor Gott. Denn Gott ist im Himmel und du auf Erden. Darum lass deiner Worte wenig sein. Vers 3b und 4. Denn er hat kein Gefallen an den Toren. Was du gelobst, das halte. Es ist besser, du gelobst nichts, als dass du nicht hältst, was du gelobst. Es ist besser, du sagst gar nichts. Ach, das mache ich schon. Als dass du sagst und tust es nicht. Also hier wird auch anhand der Großen in der Bibel deutlich, was in uns noch arbeitet und vorhanden ist. Dass wir auch noch nicht vollkommen sind und dass wir aufpassen müssen, äußerlich gesehen, dass nicht das alte Wesen wieder hervortritt. Paulus und auch wir sollen neu lernen, dass nicht eigene Entscheidungen, und es war eine eigene Entscheidung, nach Jerusalem zu gehen, zum gewünschten guten Ziel führen, sondern allein die Führung aus der Gerechtigkeit Gottes bringt uns im Heiligen Geist an diesen Platz des Segens, der Freude, des Friedens und der Frucht. Nicht die eigene Kraft und Stärke, nicht die eigene Überredungskunst überzeugt Menschen von der Notwendigkeit, dass sie das Heil in Jesus Christus brauchen und annehmen müssen, sondern allein Gott im Heiligen Geist. So wie wir schon sagten bei der Lydia, es waren viele Frauen dort in Philippi. Aber nur der Lydia wurde das Herz aufgetan. Und weil sie aufgetan wurde, konnte man auch zu ihr segensreich reden. Das tut Gott allein. Die Leiden des Paulus zu Jerusalem, wie auch unsere, dienten also nun zur Erziehung. Zur Erziehung. Paulus wurde an diesem Platz auch erzogen, weiter in der Wahrheit, in der Gerechtigkeit. Selber schrieb er ja an Timotheus in 2. Timotheus 3, Vers 16 von der Erfahrung mit dem Worte Gottes. Da schrieb er ja, alle Schrift ist ja eingegeben, alle Schrift von Gott eingegeben, nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Mit dem Ergebnis, dass ein Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Hier an dieser Stelle merkte der Apostel Paulus, dass erzieherische Maßnahmen notwendig waren. Es steht ja nicht geschrieben, was er gedacht hat, indem er sich ja auf die Heiden berief, um aus dieser prekären Situation herauszukommen. Möglicherweise, ich sage es mal einfach so, hat er gedacht, na, jetzt muss ich mich auf die Römer berufen, damit es mir hier wieder besser geht. Eigentlich schade. Muss mich auf die Ungläubigen berufen. Ich bin noch ein Römer und nun lasst mich mal wieder los. Wir sollen alle zunehmend brauchbare, demütige Gefäße des Segens in Gottes Hand sein. So wie ja auch David das immer wieder erzieherisch lernen musste und in seinem Siegesgesang und seinen Lob und Preis vor Gott bezeugte, dass alles nur vom Herrn abhängt. Ich lese uns da mal in 2. Samuel 22, wie er das ausdrückt, ab Vers 33, wo er gegen die Philister Siege errungen hat. Und da hat er Folgendes so betont. Vers 33, er, also immer wieder auf Gott hingewiesen, ich lese mal schon ab Vers 32, denn wer ist Gott, denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr? Und wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott? Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir den rechten Weg. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände streiten und meinen Arm den ehernen Bogen spannen. Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Huld macht mich groß. Du gibst meinen Schritten weiten Raum, dass meine Knöchel nicht wanken. Immer wieder hingewiesen auf Gott. Alles kommt von dir, diese Kraft und Stärke. Und somit ja auch in Psalm 118, Vers 21, ich danke dir, dass du mich demütigst und hilfst mir. Das ist also immer wieder so wichtig. Paulus wurde jetzt hier zu Jerusalem wirklich gedemütigt. Ja, dass er da in sich gegen sein eigenes Volk, die an Gott glaubten, in den Schutz der Heiden begeben musste. Ich danke dir, dass du mich demütigst, dann hilfst du mir. Oder im Psalm 119, 65 bis 67, da heißt es ja im Vers 67, auch ehe ich gedemütigt ward, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Ehe, Herr, du mich gedemütigt hast, bin ich falsche Wege gegangen, obwohl ich die richtigen wollte. Ich irrte. So ähnlich ging es also Paulus und so ähnlich geht es vielleicht manchmal auch uns. Im Nachhinein sind wir für die Führung und Erfahrung des Herrn sehr dankbar, auch in schweren Tagen. Darum wiederum ein Wort aus Psalm 119, Vers 71. Es ist mir lieb, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Rechte lerne. Da bin ich dankbar, Herr, dass du mich gedemütigt hast. Im Nachhinein ist man dann dankbar, nicht? Wenn man mittendrin steckt, sieht man das noch nicht so. Aber im Nachhinein ist man froh, dass der Herr uns gezeigt hat, wo wir verkehrte Wege gegangen sind. Dass in den Versen 25 bis 29 die römische Staatsbürgerschaft von Paulus behandelt wurde, sollte er erneut zeigen, wo sein Auftrag vom Herrn her liegt. Ja, er sagte, ich bin auch römisch geboren. Ja, ich bin Römer. Ja, dann hast du doch auch den Auftrag gerade an den Römern. Denn Paulus war der einzige unter den Aposteln, von dem wir wissen, dass er nicht nur jüdischer, sondern auch römischer Herkunft war. Deswegen hatte er diesen Auftrag an den Heiden, an den Römern. Und er musste das jetzt so sagen, ja, ich bin sogar römisch geboren. Na, bitteschön, was suchst du denn jetzt hier? Ja, du sollst dahin gehen, wo Gott dich hingesandt hat, nämlich zu den Römern. Er wusste, dass er noch nach Rom soll. Sein Auftrag war somit vorgegeben, der Heidenapostel zu sein. Denn in Römer 11, 13 bis 14, während seines dritten Besuches in Korinth, schrieb er zeugnishaft davon, ich lese mal diese Verse 13, wo er sagt, wenn in Kapitel 11, ja, wenn schon ihr Fall, also der Fall des Judentums, der Israeliten, Reichtum für die Welt ist und ihr Schade Reichtum für die Heiden, wie viel mehr wird Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird? Euch Heiden, sage ich es, weil ich Apostel der Heiden bin. Darum preise ich mein Amt. Das hat er geschrieben, bevor er nach Rom kam. Da sagt er, ich bin Apostel der Heiden. Ja, dann brauchst du auch nicht nach Jerusalem zu gehen, denn da wird man dich nicht hören. Nicht? Dieses Bewusstsein, wir müssen immer wieder zurechtgerückt werden. Somit schrieb er da zeugnishaft, mit euch Heiden rede ich, weil ich der Heiden Apostel bin. Ich will mein Amt preisen. Ob vielleicht auch meine Stammesverwandten zum Nacheifern gereizt werden können. Einige von ihnen sollten doch schon gerettet werden. Aber hier müssen wir immer sagen, alles nur dann, so der Herr will. So der Herr will. Wir haben ja diese Redewendung, also ich habe sie auch gut drauf. So der Herr will und wir leben. Aber man muss sich ehrlich mal abfragen, richte ich mich danach? Oder sage ich, naja, das mache ich so und so, sowieso. Ich frage gar nicht mehr danach, ob der Herr das will. Ich sage es zwar, aber tue ich es? Berücksichtige ich es? Es sind manchmal so die feinen Korrekturen, die wir brauchen. Ich merke das auch in meinem Leben, dass ich manchmal um Kleinigkeiten einfach bitten muss und fragen muss, ist das jetzt dein Wille, Herr? Und dann verspürt man irgendwie, nein, jetzt nicht, dann muss ich darauf eingehen, obwohl ich es ganz anders geplant habe, ganz anders wollte, muss man darauf eingehen. Sonst geht man sehr schnell über diese Formaussage hinweg, so der Herr will und ich lebe. Ja, dann bin ich sehr schnell dabei, wie ich will. Und Paulus musste eben diese Schmach, aber zugleich die Korrektur erfahren. Er kann nicht den Weg gehen, den er aus Liebe zu seinem Volk gehen wollte, sondern den Weg, den Gott ihm vorgezeichnet hat. Ich bin der Heidenapostel und da will ich stehen. Gott prüft unsere Worte und auch unsere Wege. Soweit vielleicht zu diesem Abschnitt, aus dem wir dies lernen können.